Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims hier in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene und aus der Politik, denn heute mit dabei ist unser Ministerpräsident Olaf Lies. Olaf, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Niedersachsens, vielleicht sogar Deutschlands. Das können wir noch ausarbeiten. Herzlich willkommen in Hildesheim.
Danke dir, freue mich hier zu sein.
Olaf, in unserem Podcast geht es im ersten Drittel immer darum zu verstehen, wer eigentlich vor und neben uns sitzt. Mhm. Wer ist eigentlich Olaf Lies? Lass uns mal ein bisschen zurückbeamen in die Vergangenheit. Was hat dich und deine Kindheit geprägt?
Ah, meine Kindheit, na, die hat mich vor allem geprägt durch mein Umfeld, mein Zuhause. Ich bin mit meiner Mama aufgewachsen, die alleinerziehend war, ohne sozusagen Ausbildung zu haben, also auch schwierige Zeit damals. Das nimmt einen schon mit. Also auf der einen Seite weißt du, wie es ist, wenn es nicht ganz so einfach ist. Und auf der anderen Seite lernst du ganz wesentliche Dinge im Leben, die habe ich von meiner Mutter gelernt. Das ist die Frage von Respekt, von Umgang mit Menschen, das Thema Würde. Also insofern, ich habe viel gelernt unter den Bedingungen. Das hat mich schon geprägt, muss ich sagen.
Hast du Geschwister?
Nein.
Okay, das heißt alleinerziehende Mutter, du warst allein im Haus.
Ja.
Und war das vielleicht auch so ein bisschen der Moment, dass du gesagt hast, okay, deswegen habe ich jetzt irgendwie Erfolgshunger und will irgendwie mehr erreichen? Glaubst du, das war ein Faktor dafür?
Nee, ich glaube nicht. Also zumindest nicht in dem Moment dann. Also weil ich bin, glaube ich, jetzt nicht mehr so, keiner ist so, wie er vor 30 Jahren war, aber ich bin auch nicht mehr so, wie ich war, sondern ich habe mich auch verändert. Aber vielleicht ist das in der Substanz schon immer klar gewesen, dass man sagt, man muss halt hart dafür arbeiten und man muss sich einbringen. So mache ich das auch, wenn ich eine Aufgabe habe und die mit Freude mache, dann mache ich es auch mit großem Ehrgeiz. Das vielleicht schon, aber sonst hat das schon gedauert. Das war jetzt nicht so eine gerade Entwicklung.
Du hast gesagt, du hast dich verändert. Was war denn die größte Veränderung in deinem Leben, seitdem du in der Politik bist?
Das fing ein bisschen früher schon an. Also es fing an mit der, nach dem Studium in der Arbeit, dass ich dann wieder in die Hochschule gekommen bin. Also ich habe mehr geredet. Das war ein wesentlicher Unterschied. Das führt dazu, dass meine Frau sagt, wenn sie gewusst hätte, wie ich mich verändere, hätte sie mich nie geheiratet. Möglicherweise auch damit zusammen. Also schon anders. Also ich war schon eher ein stillerer Typ, weil jetzt nicht irgendwie Schüler spreche oder irgendwas, hat sich jetzt so nicht vom Grunde her so ergeben. Es hat viel damit zu tun, dass dann die weitere Entwicklung gekommen ist. Das Selbstbewusstsein aus dem Erfolg erwachsen ist, also man ist erfolgreich, wenn man seine Schule schafft, seine Ausbildung schafft, sein Studium schafft. Also dadurch entwickelt man eigene Kraft und eigene Stärke und die hat dann auch dazu geführt, dass ich auch mutiger geworden bin, überhaupt auch Dinge zu sagen oder vielleicht eben auch mal eine Verantwortung zu der Führungsrolle zu übernehmen.
Und gab es in diesem Weg einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das war so ein Turnpoint, da habe ich gemerkt, ich kann es doch, ich bin doch nicht introvertiert, ich kann doch Menschen überzeugen.
Ja, das war so. Das war tatsächlich so. Bei mir kam das, als ich dann Verantwortung übernommen habe, Personalrat, als ich wieder in der Hochschule war und dann auch gesagt habe, ich will mich engagieren. Und im Ergebnis, das so gut war, dass es jetzt nicht reichte, einfach mitzumachen, sondern musste gleich die Führungsrolle übernehmen. Und dann zögert man im ersten Moment, geht das, kann man das? Und das war so ein Schub, ne? Und dann ging es mit vielen Aufgaben weiter. Aber das war so ein Moment, wo andere auch in mir vielleicht auch jemand gesehen haben, dem sie das zutrauen. Und das gibt dir selber natürlich auch Kraft, und du schöpfst daraus auch Kraft, selber mal eine Verantwortung zu übernehmen.
Und jetzt bist du ja Politiker. Gibt es auch jetzt rückblickend einen Moment, wo du sagst, das nervt mich an der Politik?
Nein, überhaupt nicht. Also total. Da lachen Leute im Saal.
Ja,
natürlich. Also ich glaube, das ist die Aufgabe von Politik.
Nerven zu sein?
Dass uns auch Dinge nerven. Weil wir wollen ja Dinge verändern. Und das ist ja das auch, was von außen kommt. Die sagen, es muss Dinge geben, die sich verändern. Es muss auch Dinge geben, die Substanz haben und behalten, die wir behalten. Es muss auch Dinge geben, die wir verändern. Und das ist ja gut so. Das ist ja eigentlich auch unser Antrieb. Wenn es nur um das Verwalten des Ist ginge, wäre es ja ein Stück langweilig auch. Also insofern finde ich, ist sozusagen dieses Gefühl, es muss anders werden. Man wird auch ein Stück immer wieder geschubst. Mach mal Dinge, pack mal Dinge an. Das ist eigentlich was sehr, sehr Positives. Gerade wenn du es nicht irgendwie lebensfern versuchst, als Politik alleine zu machen, sondern spürst, dass in der Gesellschaft auch dieser Wunsch da ist.
Was hast du eigentlich gelernt?
Ich habe nach der Schule erst Funkelektroniker gelernt. Also es war klar, ich musste immer was mit Technik machen, mit Elektrotechnik machen. Das hat mich schon in der Schule fasziniert.
Politiker aus der Praxis.
Ja, genau. Ja. Das war sehr gut. Am Marinearsenal Funkelektroniker gelernt, dann bei der Bundeswehr. Dann weiter Schule gemacht, habe dann das Elektrotechnik studiert, also ein sehr klarer und gerader Weg. Ja. Und der wäre auch gerade weitergegangen. Ich habe Trinkwasserprojekte und PV-Projekte in Afrika gemacht und habe viel Hard- und Softwareentwicklung gemacht für die Industrie und wollte dann eigentlich weiter studieren. Wollte am ISFH in Hameln weitermachen und dann kam irgendwie Kommunalpolitik dazwischen, was mir auch großen Spaß gemacht hat. Wieder, wenn ich es mache, dann immer gleich mit vollem Einsatz, dann ist kein Platz mehr für was anderes. Aber das war der eigentliche Weg.
Aber Frage beim Abendessen, ich glaube, du hast zwei Töchter. Mhm. Beim Abendessen würdest du denen eher empfehlen, in die Praxis zu gehen oder eher in die Politik?
Ja, die sind schon beide in der Praxis gelandet, also das ist auch ganz gut so. Auch in Berufen, zumindest auch die eine, die ist im Bereich der Pflege, was jetzt auch durchaus herausfordernd ist, weil du dann ehrlicherweise auch jeden Tag den Alltag wieder mitbekommst. Aber die sind im ganz praktischen Leben, die eine ist gewerkschaftlich in der Gewerkschaftsarbeit engagiert, aber in der Politik sind beide nicht. Ich glaube, da schrecke ich zu Hause eher ein bisschen ab mit der, mit dem okay. Zeitmanagement, das dann doch das Gefühl vermittelt, es gibt neben Politik kaum noch Zeit.
Ja, jetzt bist du aber Ministerpräsident, ein Posten, wo du lange hingearbeitet hast. Wo und wann hat dich Stefan Weil das erste Mal angesprochen wegen der Amtsübergabe? Wie passiert das? Ist es beim Abendessen, beim Steak? Ist es in einem Auto gemeinsam, wo ihr irgendwo hinfährt? Wann passiert sowas?
Na, wann passiert sowas? Ich glaube erstmal die Frage, wann sowas stattfindet, hat sich nicht so gestellt. Manche glauben, das gab immer so bestimmte Momente, in denen das auch in der Vergangenheit klar war. Das ist, finde ich, das, was mir wichtig ist. Mir macht das, was ich mache, große Freude. Mit der Wirtschaftsminister große Freude gemacht. Ich war skeptisch Umweltminister. Das hat mir dann total Spaß gemacht, weil wir auch Dinge voranbringen konnten. Dann wieder Wirtschaftsminister. Also, es hat immer große Freude gemacht. Es war nie dieses Gefühl, wann gibt es immer was anderes. Und wie das dann so ist, irgendwann im klassischen Joe Fix sitzen ja regelmäßig mit dem MP zusammen, gibt es irgendwann mal ein Vier-Augen-Gespräch. Und dann hat er halt für sich entschieden gehabt und gesagt, dass, so hat er es ja auch dargestellt, dass es halt auch extrem viel ist nach so vielen Jahren.
Ja.
Und hat dann natürlich für sich auch klar gemacht, wie er sich dann Nachfolge vorstellt.
Du bist ja auch einmal gegen Stefan Weil angetreten.
Ja.
Was kannst du, was Weil nicht konnte?
Na, wir waren, glaube ich, beide ziemlich gut. Und deswegen lagen wir auch so dicht beieinander im Ergebnis. Aber wir sind halt auch unterschiedliche Menschen, finde ich. Der eine ist Ingenieur, der andere ist Jurist. Das unterscheidet uns schon ganz wesentlich, wie wir, glaube ich, Dinge betrachten und rangehen. Aber ich finde umgekehrt, wir waren in der Zeit der Zusammenarbeit immer eine gute Ergänzung. Und das war, glaube ich, gut. Und das Schöne ist ja dabei, dass eine Abstimmung zwischen Personen für eine Position nicht bedeuten muss, dass einer gewinnt und einer verliert, sondern dass der eine die Wahl gewinnt und man trotzdem zusammenarbeiten kann. Das finde ich etwas, was wir ganz oft im Leben ja erleben.
Cool. Ist ja auch so ein Trugschluss, dass man mal denkt, Kompromisse sind Win-Lose.
Ja,
Kompromisse sind immer Win-Win.
Ja.
Und spannend. Jetzt hast du so viele Jahre Politik hinter dir. Auf welches Projekt bist du besonders stolz? Wo schaust du zurück und sagst, wenn ich mal eine Netflix-Doku habe über mich, das sollte drin sein?
Ach, das ist ganz schwierig, weil es sind nicht immer nur die ganz großen Themen, sondern es sind ja oft auch Lösungen im Kleinen. Wenn es darum geht, war mir auch immer wichtig, dass es Probleme gibt, gerade auch für Unternehmen, zu sagen, wie kann ich helfen, wie können wir unterstützen, wie kann man eine Situation lösen durch Kontakte, die sich über die Jahre ergeben haben. Es ist gar nicht immer die große Frage. Deswegen ist es weniger ein Projekt, sondern es ist für mich dieses Bild, gibt es einen niedersächsischen Weg? Gibt es einen Weg, wo wir sagen, so wie du es gerade beschrieben hast, der Kompromiss hat einen Wert. Einen höheren Wert als die zufällige Mehrheit, die zu einer Entscheidung führt. Weil der Kompromiss, wenn wir ihn gut machen, etwas Bleibendes ist. Und das treibt mich um. Es hat mich lange am Anfang auch schon umgetrieben, ob es Schienenprojekte waren, ob es Straßenprojekte waren, ob es Lösungen innerhalb eines Unternehmens waren, Zukunftsfragen waren. Also, oder ein niedersächsischer Weg in der Landwirtschaft, gemeinsam mit den Umweltverbänden. Also lass uns doch an Lösungen arbeiten, die nicht sozusagen deshalb umgesetzt werden, weil es eine Mehrheit gibt, sondern weil sie breit getragen werden. Und in der Zeit, in der wir gerade leben, sind so gesellschaftliche breite Mehrheiten eigentlich das, woran wir alle arbeiten sollen.
Ich habe mir in der Vorbereitung auf den Podcast mir natürlich Gedanken über dich gemacht und habe eine Leidenschaft für Wirtschaft. Und du warst ja vorher Wirtschaftsminister, jetzt bist du Ministerpräsident und dachte mir, naja, wenn man vorher Wirtschaftsminister ist und dann MP wird, ist das nicht sogar aus meiner Perspektive vielleicht sogar einen Schritt zurück, weil man sich gar nicht mehr beschäftigen darf, nur mit Wirtschaft. Du hast jetzt nicht mehr die auf der Agenda Besuch Salzgitter AG, Besuch Stadtwerke Hildesheim, Besuch hier und da ganzen wirtschaftlichen Träger, sondern eben muss ich halt auch um die Kitas kümmern, auch um die Kirchen kümmern, ganz viel, ganz andere Agenda. Jetzt nach über 100 Tagen als MP, wie blickst du darauf zurück?
Also ich finde, dass wir, das haben wir, glaube ich, schon lange gesagt, eins der herausragendsten Probleme, vor dem wir gerade stehen, ist die Wirtschaftspolitik. Weil ohne gute Wirtschaftspolitik machen wir auch keine Sozialpolitik oder keine Bildungspolitik. Voraussetzung ist gute Wirtschaftspolitik. Insofern fühle ich mich erstmal gewappnet für die Aufgabe, weil es ein zentrales Element auch des Ministerpräsidenten ist, auch durch Funktionen, wie zum Beispiel Mitglied im Aufsichtsrat bei Volkswagen zu sein oder auch immer noch Aufsichtsrat bei der Meyerwerft. Es geht ja auch um eine enge Verzahnung dabei. Es geht darum, den Austausch fortzusetzen. Der ist ganz intensiv, gerade mit den Wirtschaftsverbänden, mit dem Handwerk, mit allen Partnern, die man so hat. Also das ist ein ganz zentrales Element. Auf der anderen Seite merke ich eben auch, dass es eine Chance ist, wenn man diesen Fokus, der bleibt ja für Wirtschaftspolitik sehr eng verknüpft mit vielen anderen Fragestellungen, den sozialen Fragestellungen, den Bildungsfragestellungen, also eine ganzheitliche Perspektive zu haben. Und das ist natürlich etwas, was vorher wiederum schwierig war, weil du dann wieder reduziert warst auf einen Bereich. Also ich glaube, man kann es gut miteinander verbinden. Man merkt nur, es ist im Moment extrem viel. Es fängt extrem früh morgens an und es geht abends auch sehr lange. Das ist am Anfang normal, aber ich glaube, der Anfang ist auch noch lange nicht zu Ende. Sondern es sind halt unglaublich viele Themen, die jetzt zu diesen klassischen Wirtschaftsthemen dazukommen. Aber es ist deshalb eben nicht weg. Es ist ohne, wie gesagt, das immer, können noch so viele Diskussionen führen, ohne eine vernünftige Perspektive für die Wirtschaft in unserem Land, ohne anständige Arbeitsplätze unter Unternehmen, die investieren. Da sind die anderen Fragen zwar nett, aber wir können sie nie positiv beantworten.
Amen. Zu der Wirtschaft kommen wir noch. Jetzt bedeutet MP ja sein, auch gewisse Macht zu haben und auch eine gewisse Verantwortung zu tragen. Und wann hast du das letzte Mal wegen einer Entscheidung schlaflose Nächte gehabt? Oder warst du nie mutig genug für solche Entscheidungen?
Na, das, also ein Punkt ist natürlich richtig. Es gibt nicht dieses, du bist mal völlig frei vom Thema. Es gibt echt wenige Momente, in denen man abschalten kann. Das muss man sagen. Das geht vielen anderen auch so, ne? Gibt Selbstständige genauso. Also, weil du dann sozusagen immer in der Verantwortung bist, da kannst du auch nicht Feierabend machen, das hast du auch immer im Kopf. Und so geht's mir natürlich auch. Du hast es immer im Kopf, du hast immer diese Situation, was ist an Themen da? Und ich habe das vorhin beschrieben. Kämpfe immer bei jedem Projekt, das jetzt ins Kabinett kommt oder wo wir in den Ressorts dran sind, ist das etwas, was wir der Gesellschaft vermitteln können? Oder ist das nicht etwas, wo ein Ressort aus der tieferen inneren Überzeugung sagt, das muss jetzt sein, aber in der Breite ist das gar nicht mehrheitsfähig oder tragfähig? Und das treibt mich auch im Schlaf um. Das ist auch völlig normal. Aber ja, da geht es mir, glaube ich, wie vielen anderen der Gesellschaft auch. Man kann nicht einfach abschalten, sondern die Themen beschäftigen dich.
Das war jetzt aber alles, aber nicht konkret. Also gab es eine Entscheidung, wo du sagst, das war eine Entscheidung, da muss ich nochmal länger drüber nachdenken?
Ja, natürlich gibt es die. Also die gibt es immer wieder. Manche sind schwierig, weil sie vielleicht auch vertraulich sind. Das sind ja die schwierigsten Entscheidungen, die du treffen musst.
Stahl, Automobil, in welche Richtung?
Genau, wenn es um Automobil zum Beispiel geht, auch wenn es um Stahl geht. Das sind ja Themen, die mich auch, Meyerwerft, die mich gerade umtreiben, sind also vor allen Dingen die wirtschaftspolitischen Themen. Es sind aber auch die anderen Themen. Also diese Fragen, ich diskutiere das gerade intensiv, Bildungsthemen, Tablet-Einführung, das treibt mich um, weil ich überzeugt bin, dass es richtig ist, merke auf der anderen Seite, wie die Diskussion stattfindet und jetzt überlegst du mal, ist das jetzt richtig, musst du es verändern? Also ich finde, sich jedes Mal wieder selbst zu hinterfragen und da, wo es richtig ist, auch mal zu sagen, okay, vielleicht bin ich übers Ziel hinausgeschossen oder das war jetzt nicht richtig, das darf man, muss man auch und das beschäftigt dann auch.
Okay, wir haben jetzt über Macht gesprochen und über Verantwortung. Jetzt hast du ja auch eine
Verantwortung. Du hast über Macht gesprochen.
Und jetzt hast du ja auch eine Verantwortung, haben wir gesagt, auch intern, also in deine Mannschaft herein. Mhm. Was für ein Haushaltsvolumen verantwortet eigentlich ein Mensch und wie viele Mitarbeiter beschäftigst du eigentlich in deinem Posten?
Genau, das Haushaltsvolumen der Staatskanzler ist das geringste von allen. Das ist ja nicht ganz viel, weil wir das ja nicht operativ machen, muss man sagen. Es sind jetzt etwa 250 Mitarbeiter, die dann, das ja ein bisschen nochmal verändert, weil das der Bereich Europa ja und Regionales dazu gekommen ist. Das ist aber gut so, finde ich, eine sehr gute Kombination, die wir jetzt haben dabei. Das war vorher anders. In den anderen Ressorts war es halt im Umwelt oder Wirtschaft eben auch mehr Budgetverantwortung. Aber jetzt würde ich mal sagen, im Grunde verantwortet der Ministerpräsident das Budget für die gesamte Landesregierung. Und das ist schon eine hohe Verantwortung, gerade wenn es darum geht, bestimmte Themen auch mal voranzubringen. Also nicht nur zu sagen, wir verwalten das, was gestern auch gemacht wurde, sondern wir wollen eben auch neue Impulse setzen. Oder wie jetzt, wir wollen in Zukunft investieren, in Infrastruktur. Und zwar nicht, indem wir nur theoretisch darüber reden, sondern da ist Geld, da sind diejenigen, die es umsetzen. Und das ist das, was wir eigentlich in einer gewissen Zeit auch erreichen wollen.
Also ich habe jetzt mitbekommen, 250 Mitarbeiter und Volumen in Euro ausgedrückt sind das?
Du bist 50 Milliarden für den Haushalt des Landes nehmen etwa, ne?
Okay. Und jetzt haben wir eben gesagt gehabt, 250 Mitarbeiter. Und wenn ich jetzt vorhin eine Runde schaue, dann haben wir ganz viele Unternehmer hier, die auch diese Größenordnung an Mitarbeitern haben und sich beschäftigen mit dem Thema KI. Macht ihr das auch? Also macht ihr euch auch Gedanken, wie ihr intern eure Strukturen verbessern könnt, Prozesse optimieren könnt mit KI? Und gibt es da konkrete Anwendungsfälle, Use Cases, wo du sagst, da sind wir jetzt besser geworden?
Ja, total. Also das ist ein Rieseninstrument, fängt mit den klassischen Large Language Models an, also die wir schon lange nutzen. Zum Beispiel hast du, wenn du in den Bundesrat gehst, hast du extrem viele Themen. Das ist gigantisch. Und nicht alle kannst du im Detail lesen. Und du findest nicht die Zusammenfassung, die dir hilft. Und deswegen nutzen wir schon seit 2, 2,5 oder 3 Jahren schon Large Language Models, wo wir dann sagen, daraus holen wir uns eine Expertise. Was ist eigentlich der Kernsachverhalt? Was sind die Bedingungen, um eben auch besser damit arbeiten zu können? So machen wir das auch in Daten, indem wir die Daten, die wir haben, besser hinterfragen können, indem wir sagen können, wir nutzen KI zum Auslesen von Informationen und Daten. Und ich finde, das haben wir jetzt mal gemacht, wir haben mal KI angesetzt auf die Frage, was sind eigentlich Schwerpunkte des Landes? Also, ne, wo kann man hingehen? Wie werden wir wahrgenommen? Also da steckt schon ganz viel Potenzial drin, nur für uns und für Anwendungen in Unternehmen und Wirtschaft natürlich noch viel mehr.
Wo du selbst KI nutzt, erfahren wir gleich nach der Werbepause.
Wichtige Werbeunterbrechung bei HI Wirtschaft, heute mit etwas ganz Besonderem, nämlich HI Plus, die neuen Strom- und Gastarife der EFI Energieversorgung. HI Plus bedeutet, Treue lohnt sich. Warum? Denn je länger ihr dabei seid, desto mehr Rabatte bekommt ihr auf euren Arbeitspreis bei HI Plus. Dazu gibt es obendrauf einen satten Abschlussbonus, 50 Euro beim Strom und 100 Euro beim Gas. Und das Beste kommt aber erst jetzt. Mit HI Plus gibt es nicht nur saubere Energie, sondern auch Zugang zur Vorteilswelt. Das heißt, Rabatte bei Sportvereinen, Kultur- und Freizeitangeboten hier in der Region, alles, was unsere lokale Wirtschaft stärkt und Hildesheim noch attraktiver macht. Kurz gesagt, HI Plus ist mehr als nur ein Tarif, es ist nachhaltige Energie, Preisgarantie, Vorteile für euch und uns und vor allem ein dickes Plus für alle Hildesheimer. Alle Infos findet ihr auf hiplus.efi-hildesheim.de oder direkt in den Shownotes auf allen Streaming-Plattformen. Weiter geht's mit Olaf Lies. Olaf, ich hoffe, du hast deine Verschnaufpause gut genutzt. Auf geht's!
Danke dir. Ja, ich habe sie gut genutzt. Sehr gut. Und jetzt überlege ich natürlich, den Tarif zu wechseln, gebe ich zu.
Gibt da nur einen Tarif und das ist Hildesheimer. Okay, also nochmal konkret. Wo nutzt du KI? Schreibst deine E-Mails mit ChatGPT? Was machst du damit?
Also im Wesentlichen geht es darum, die unglaublichen Datenmengen besser analysieren zu können. Dafür ist es perfekt. Du hast unterschiedliche Datenformate, du hast unterschiedliche Strukturen in Ordnern abgelegt. Also wir haben sozusagen einen Alltag, wie wir Daten vorbereiten, Stellungnahmen vorbereiten und Tage vorbereiten. Und das ist natürlich perfekt, um es auszuwerten.
Okay, dann sind wir beim Thema Datenauswertung. Jetzt in der Wirtschaft schauen wir uns gerne KPIs an. Welche KPIs, worauf schaut der MP, was ist dir wichtig, wo sagst du, wenn diese KPI des Jahres stimmt, dann waren wir erfolgreich in Niedersachsen?
Na gut, du guckst dir natürlich an, wie ist die Entwicklung im Wirtschaftsbereich, also Beschäftigung spielt eine ganz große Rolle natürlich, Investition spielt eine große Rolle, weil das sind so Dinge, die zeigen, wie es weitergeht. Wir sind jetzt nochmal viel intensiver dabei, das Instrument zu nutzen für die Investition, also mit 14,5 Milliarden, die wir in Infrastruktur investieren wollen, das muss man messbar haben. Also wie viel davon können wir Jahr für Jahr umsetzen? Haben wir das Ziel erreicht, haben wir es nicht erreicht? Also das sind so, glaube ich, ganz gute Beispiele. Oder wäre es genauso natürlich bei dem Thema Unterrichtsversorgung. Also du hast Zahlen, die Grundlage für eine Bewertung sind und musst dann analysieren, wo sind da vielleicht auch einzelne Instrumente, die dir helfen könnten, das besser zu machen. Also kriegen wir mehr Quereinstieg, können wir die Zahl verbessern. Also da nutzen wir das schon ganz real.
Haben wir das Ziel erreicht oder haben wir es nicht erreicht, hast du eben gesagt? Mhm. So rückblickend für 2024, haben wir unsere Ziele erreicht?
Nein, das merken wir bei den Investitionen natürlich, weil wir die Infrastrukturinvestitionen, die wir zum Teil auch nicht alleine beeinflussen können. Also nehmen wir das Stichwort, der Bund muss mitwirken, ne? Also es kommt auch Mittel des Bundes, nicht erreicht haben, weil da auch eine lange Beschäftigung im Haushalt war. Die haben wir nicht erreicht, aber kannst auch andere KPIs nehmen. Ich meine, wir sind hier in Hildesheim. Wenn ich hier den dritten Autobahnanschluss nenne, der ist aber ein zentrales Thema. Ja. Und wie oft haben wir da schon Runden gemacht und haben gesagt, was muss jetzt passieren? Und das ist natürlich ein Problem, wenn du Projekte hast, die so weit in die Zukunft gehen, dass du sagst, da brauchst du jetzt 6 oder 8 Jahre, dass das Problem ist, am Anfang kannst du das gar nicht so richtig messbar
machen. Aber warum brauchen wir 6 oder 8 Jahre? Ich dachte, Niedersachsen-Geschwindigkeit, in 2 Jahren ist das durch, in China wird es auch so gemacht. Ja. Woran hakt's?
Erstmal hakt's daran, das haben wir ein bisschen, glaube ich, verbessert, dass vieles nacheinander gemacht wird. Wir müssen es parallelisieren, weil ein paar Abläufe sind einfach da im Genehmigungsrecht. Aber wenn man alles nacheinander macht, dann hast du diese riesen Zeit. Das heißt, wir brauchen, und da bin ich zumindest ja deutlich zuversichtlicher, als ich in der Vergangenheit war, wir müssen diese Dinge parallel machen. Stichkanal Hildesheim, Stichwort dritter Autobahnanschluss, Stichwort Entwicklung der Industrie- und Gewerbeflächen. Also
und aber was ist die Ursache des Problems? Also wir haben ja scheinbar einen Systemfehler. Ja. Systemfehler ist ja nicht Schritt 1, 2, 3, 4, sondern Schritt 1 parallel zu Schritt 2 soll zeitgleich stattfinden. Das heißt, wahrscheinlich müssen Behörden miteinander kommunizieren. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Schnittstelle oder sowas. Also was ist konkret? Brauchen wir mehr IT? Brauchen wir Schnittstellen? Brauchen wir mehr Kommunikation? Was brauchen wir?
Ja, vielleicht brauchen wir in der Gesellschaft mal wieder die Erkenntnis, wir machen das jetzt. Falls es nicht gelingt, ist aber nicht irgendeiner verantwortlich. Also wenn du Schritt 1, 2, 3 parallel machst, kann es ja sein, dass Schritt 3 gar nicht notwendig gewesen wäre, weil du in Schritt 2 schon gescheitert wärst.
Okay.
So, das heißt, es ist wir leben in einer Vorsichtswelt. Jeder, der etwas macht und entscheidet, lebt in dem Risiko, dass seine Entscheidung, wenn sie nicht richtig war, morgen hinterfragt wird. Vielleicht müssen wir einfach sagen, das gilt ja auch für Behörden, die diese Entscheidung treffen müssen, das Ziel ist, schnell fertig zu werden. Wir leben aber auch mit dem Risiko, dass da zwischendurch was passieren kann. Aber wir können eben nicht sozusagen nur sequenziell nacheinander diese Schritte abarbeiten.
Vorsichtswelt, glaubst du, ein Gegenpol wäre eine Risikowelt wie in Amerika? Du warst vor 6, 7, 8 Jahren mal im Silicon Valley. Mhm. Das Silicon Valley Deutschlands ist übrigens Hildesheim. Erzähl ich später, warum.
Sehr gut.
Aber glaubst du, dass wir da was abgucken können oder sagst du, nee, die sind auch nicht so gut?
Ach, ich weiß gar nicht, ob wir was abgucken müssen. Wir wissen ja, wie wir es ändern können. Also wir wissen ja, was wir machen können. Und ich finde, die letzte Bundesregierung hat schon im Rahmen der Beschleunigung relativ viel auf den Weg gebracht. Das darf man nicht unterschätzen. Diese Bundesregierung hat sich wieder viel vorgenommen. Also wir können Dinge schneller machen. Wir haben viel in die Niederlande oder nach Dänemark geguckt, weil die ein anderes System haben, weil sie vieles sozusagen im Parlament entschieden haben. Und dann, wenn es entschieden war, dann ist es auch gebaut worden und nicht wie wir sozusagen in langen Genehmigungsverfahren, nur das Projekt ist fix. Also wir haben uns das sehr genau angeguckt. Ich glaube, dass wir in einzelnen Projekten mal gezeigt haben, dass es geht und es uns nur noch nicht gelungen ist, und das ist eine Herausforderung, das zu übertragen. Dazu gehört aber eins, das will ich auch nochmal sagen. Warum waren bestimmte Projekte so schnell? Weil wir auch die Kolleginnen und Kollegen darauf fixiert haben und fokussiert haben. Also wenn ich mein Gewerbeaufsichtsrat Hildesheim nehme, die haben auch für das LNG-Projekt in Wilhelmshaven gearbeitet, weil es um viele Fragestellungen der zum Beispiel damals...
Also es geht ja scheinbar.
Natürlich
geht's. Man muss nur wollen.
Aber wenn du die Kollegen darauf bündelst, dann können sie in der Zeit auch nichts anderes machen. Also deswegen der Einsatz von KI... Der Einsatz von Lösungen, der würde vielleicht dafür sorgen, dass ich das, was heute 10 Leute machen, vielleicht mit 2, 3 Leuten machen könnte. Und dann könnte ich 3-mal so viele Projekte starten. So, das wäre sicherlich ein Weg, wo ich überzeugt bin, dass es funktioniert. Nochmal, es muss aber am Ende auch zu Entscheidungen kommen. Ne? Und die wird die KI nicht machen. Die werden am Ende immer Verantwortliche treffen. Die müssen sagen, ich mache jetzt einen Haken dran, wir machen das jetzt so. Und diese Verantwortung kann ich auch übernehmen.
Jetzt haben wir hier in den Reihen übrigens auch Jens Hale sitzen. Jens Hale ist ein Mensch, den ich immer frage, wenn es um Prozessoptimierung geht, der so ein bisschen noch als Mentor wirkt in diesen Fragen. Und du hast eben ganz am Anfang gesagt gehabt, halt alleinerziehende Mutter und jetzt aber eine steile Karriere hingelegt. Gab es in deinem Weg auch so zwischendurch, wo du Menschen hattest, die dich irgendwie mitbegleitet haben, die du immer noch fragst, wenn du Rat brauchst, hast du Mentoren um dich herum oder Berater? Wer ist um dich herum?
Das ist, glaube ich, je nachdem, wo man gerade ist. Also es ist jetzt nicht einer für die ganze Zeit, aber du hast immer Leute an deiner Seite, die dich auch unterstützen. Das fing bei mir mit der Ausbildung an. In der Ausbildung saß damals der Jugend- und Ausbildungsvertreter, der mich sozusagen schon kannte, weil er aus der Gemeinde, meiner Heimatgemeinde kam, der mich auch später angesprochen hat und gesagt, Mensch, willst du nicht gewerkschaftliche Arbeit machen? Und der mich auch angesprochen hat, willst du nicht in den Gemeinderat gehen? Also es sind schon Leute, die dich beobachten und sagen, was traue ich dem zu, was traue ich dem nicht zu? Oder umgekehrt ist, glaube ich, unsere Aufgabe, viel stärker auch zu sehen, wo sind eigentlich Menschen, die wir für uns als Gesellschaft in Aufgaben gewinnen können, genau wie es Unternehmer ja in ihrem Betrieb machen, um hinzugucken und zu sagen, Mensch, den könnte ich gewinnen, der bringt eine Kompetenz, eine Fähigkeit mit, den muss ich aber auch ansprechen, weil wenn ich nicht angesprochen wäre, wäre ich niemals in der Kommunalpolitik gelandet. Also insofern, glaube ich, müssen wir auch Verantwortung übernehmen, Leute identifizieren und Leute auch persönlich motivieren und ansprechen.
Ist das von Kompetenz gesprochen? Wir in der Wirtschaft trauen euch ja in der Politik viel zu, aber gibt es auch Momente, wo du sagst...
Hast du das jetzt echt gesagt?
Ja. Ah. Okay. Wirklich, ich zumindest, spreche jetzt mal für meine Welt.
Sehr gut.
Jetzt gibt es aber auch wahrscheinlich auch Themen, wo du sagst, ey Leute, das ist nicht unsere Aufgabe. Klar. Also was kann die Politik nicht, was muss die Wirtschaft selber hinbekommen? Und ich kann mir schon vorstellen, dass du so Anfragen bekommst, wo du dir denkst, ja, verstehe das Problem, aber nicht mein Problem, das musst du selber hinkriegen.
Soweit würde ich noch nicht gehen. Ich habe mal den Hang darin habe, alle Probleme zu meinen Problemen zu machen. Als ob das klug ist, da können wir nochmal andere Mal drüber reden. Ja. Dann machen wir nochmal extra Talk. Aber ich glaube, die Botschaft dahinter ist, wen hole ich mir ran, um mir die Expertise zu holen, um zu einer Bewertung kommen zu können. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das habe ich sehr früh, schon vor der Zeit im Ministeramt, auch als Abgeordneter gemacht, auch früher in den anderen Aufgaben gemacht, dass man sagt, ich brauche einen Kreis, den ich fragen kann. Expertise auch unterschiedlicher Art. Nicht einen, sondern mehrere, wo du sagen kannst, wenn ich zwei, drei, vier Leute mal frage, dann kann ich mir eine Meinung bilden und bin besser vorbereitet, um auch was dazu zu sagen. Und das hilft unheimlich. Und das hat sich im Laufe der Jahre natürlich total genial entwickelt, dass man auch ein riesen Netzwerk hat, das man nutzen kann.
Du sprichst von Expertise. Ein Experte für die Industriepolitik sagte, wo Industrie abzieht, kommt sie auch nicht zurück. Dieser Mann ist Stefan Weil, hat er in der Markus-Lanz-Show mal gesagt vor drei, vier Monaten. Was kannst du dann aber da doch tun, um sowas zu verhindern?
Also was Stefan Weil da gesagt hat, ist absolut richtig. Jetzt müssen wir noch einmal unterscheiden, da wo Industriezweige nicht mehr da sind, kann ich das Potenzial nutzen. Ich nehme mal ein Beispiel, was ich dann versuche zu übertragen. Wir haben das in Gifhorn erlebt, wo Continental als Zulieferindustrie für die Automobilindustrie abgebaut hat Personal und am Ende auch geschlossen hat, haben auf der anderen Seite aber diesen Standort genutzt, nicht die Leute alleine, um zum Beispiel, wenn ich an Holzminden und Stiebel-Eltron denke, trotz aller Schwierigkeiten gerade, sind 300 Kolleginnen und Kollegen dort in der Wärmepumpenindustrie tätig. Oder die Kollegen dort sind jetzt bei Rheinmetall und arbeiten. Und das Gleiche gilt auch hier. Ich mache mir große Sorgen um den Standort Hildesheim, wenn ich an Bosch denke. Intensive Diskussionen, die ich sowohl mit dem Bosch-Vorstand führe, wie auch mit dem Betriebsrat hier führe und hoffe, dass es jetzt zu einer Lösung kommt, heißt aber auf der anderen Seite, die Lösung wird ja nicht bedeuten, dass mehr Kolleginnen und Kollegen bei Bosch beschäftigt sind. Also müssen wir diese Gedanke daraus griffen, also eine Drehscheibe, wie kann ich das Potenzial eines Standortes, hier ist Kompetenz, hier ist wissenschaftliche Kompetenz, hier ist ein Netzwerk, hier sind Kolleginnen und Kollegen mit Kompetenz, hier ist ein Standort, wie kann ich das nutzen, um es weiterzuentwickeln? Also sonst klingt es wie aufgeben, das darf nicht passieren.
Aber meinst du, ich finde, manchmal muss man aufgeben, wenn man erkennt, es ist ein totes Pferd, sollte man es vielleicht nicht mehr abreiten.
Das technische Pferd, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich akzeptiere, dass bei Bosch im Bereich der Automobilzulieferer nicht die gesamte Zahl der Beschäftigten gehalten werden kann, dann habe ich doch trotzdem ein Potenzial, um für andere Branchen, die jetzt wichtig sind, hier zu sagen, was ist jetzt die Besonderheit des Standortes? Wie kann ich diesen Standort, wie kann ich die Kolleginnen und Kollegen, wie kann ich die Unternehmen, die auch in diesem Netzwerk Zulieferer oder Abnehmer waren, wie kann ich das verbinden?
Frage, ich habe hier in den Reihen sitzen Carsten Steinhoff, Geschäftsführer von der Tochtergesellschaft von Medifox. Medifox ist einer der wenigen Startups in Hildesheim, die mittlerweile eine Milliarde wert sind. Sie wurden mal verkauft für eine Milliarde. Und er hat ein Problem. Er sagt, ich bekomme keine Softwareentwickler nach Hildesheim oder nach Niedersachsen, weil es hier einfach nicht sexy genug für die ist. Jetzt könnte man ja sagen, okay, politische Maßnahme, die Kollegen bei Bosch, die Industrie zieht halt ab, können wir nicht verhindern, müssen wir halt fortbilden und Softwareentwickler draus machen. Klar ist das in der Praxis nicht so einfach. Klar, aber sollten wir dann vielleicht doch nicht lieber manche Industrien ganz aufgeben? Ich weiß, du hast ein Faible für Automotive. Ich weiß, du hast ein Faible für Stahl. Genau. Das weiß ich, für beides. Aber wenn man dann doch die Realität sich anschaut, vielleicht sollten wir eher ein Faible entwickeln für Software.
Da bin ich ganz deiner Meinung. Da sind wir überhaupt nicht auseinander. Mir geht es nur darum, dass wir eine Perspektive haben für den Standort. Ob der Standort dann im Detail Automotive macht oder was anderes macht, da bin ich erstmal offen. Muss nur Wertschöpfung sein und es muss sozusagen einpassen. Und es gibt Projekte, wo man sehr genau gucken kann, wenn du 100 Kolleginnen und Kollegen hast, dann sind da nicht 100 potenzielle Softwareentwickler bei. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da 5 bei sind. Eben. Deren Fähigkeit nicht ausschließlich begründet ist in der Fähigkeit der Aufgabe, die sie wahrnehmen, sondern in ihrer persönlichen Fähigkeit. Und die persönliche Fähigkeit hat vielleicht links und rechts Kompetenzen, die genau in die Richtung passen würden, dass ich sie einsetzen oder qualifizieren kann. Das müssen wir schaffen.
Okay,
auch die Idee der Drehscheibe, sehr genau nicht nur zu gucken, was machen die heute im Beruf, sondern was können sie eigentlich? Und das ist eine Chance. Ja. Und deswegen gebe ich dir recht. Ich achte jetzt nicht darauf, dass das Gleiche weitergemacht wird, sondern.
Aber in so vielen Gesprächen über Bosch finden dann solche Themen auch da statt, dass man sagt, okay, hier, wir haben jetzt mal eine Profilanalyse von 300 Leuten, die wir jetzt kündigen müssten und davon passen 30 ins Profil. Wir haben hier ein Netzwerk, Softwareentwickler. Kann man da was aufsetzen? Hand aufs Herz.
Genau, wenn ich es jetzt politisch beantworten darf. Der erste Schritt ist natürlich, du willst jeden Arbeitsplatz da retten. Das ist, finde ich, normal. Also ich meine, das ist das für ein politischer Ansatz, zu sagen, wir gucken mal, was sonst wird. Und das ist auch der Druck auf Bosch, muss man sagen. Das Unternehmen hat auch eine Verantwortung. Ja. Eine Verantwortung für den Standort, für die Kolleginnen und Kollegen und übrigens auch für die Unternehmen links und rechts davon, die ja als Teil der Wertschöpfungskette hier sind. Also erster Schritt.
Ja.
Zweiter Schritt, wenn es eine Einigung gibt, bei der ich ja sozusagen von außen dabei bin, versuche mal alle einmal einen Tisch zu holen, weil ich glaube, man muss miteinander reden, tun sie auch. Und wenn es jetzt eine Lösung gibt, dann gibt es ein Ergebnis. Und das Ergebnis kann nicht sein, dass wir sagen, das ist jetzt so, sondern dann müssen wir ganz gezielt den Prozess, den du hast, wählen. Das ist politisch eben nicht ganz einfach, das zu überlappen, weil ich möchte natürlich auch kein Signal senden, ich bin bereit, dass bei Bosch Arbeitsplätze verloren gehen. Dazu bin ich nicht bereit, aber wenn es ein Ergebnis gibt, habe ich natürlich Rieseninteresse daran, genau den Prozess zu starten. Jetzt sind wir hier ja nicht ohne Grund auch bei Niedersachsen mit Teil. Das machen wir auch hier. Wir haben uns vorgenommen, wenn wir wissen, wie das Ergebnis ist, dann machen wir genau diese Drehscheibe, die wir bisher in Gifhorn gemacht haben, machen wir auch hier, weil wir nicht eine Drehscheibe für Niedersachsen wollen. Wir wollen eine regionale Drehscheibe. Genau dein Gedanke, wie kann ich Kolleginnen und Kollegen mit einer Kompetenz in einem regionalen Umfeld nicht in Arbeit bringen, sondern als Potenzial sehen für andere Betriebe, die sagen, ich brauche ja gerade jemand und wo sind die? Und das ist genau der Gedanke, aber ich bitte um Verständnis. Mein erstes Ziel ist natürlich, bei Bosch ganz klar zu sagen, wir wollen hier alle, das ist ja mal relativ, ne, ist klar, aber so viele Arbeitsplätze wie möglich halten, weil ich habe natürlich auch Sorge, je kleiner ein Standort wird, je größer ist die Gefahr, dass er irgendwann gar nicht mehr da ist.
Was vor deiner Antwort war der erste Satz, wenn ich darauf politisch antworten will, ja. Da darf.
Genau.
Antwort mal menschlich. Also als Mensch, Olaf Lies, erstmal Politik mal Funktion mal raus.
Ja,
du hast recht.
Inzwischen ist ja das Schlimme, das ist das Menschliche fast wie das Politische schon geworden ist. Also ist auch mein menschliches Ziel. Mein menschliches Ziel ist, dass die Kollegen da weiterarbeiten können. Das ist mein Wunsch.
Da oder irgendwo weiterarbeiten
erstmal
können?
Erstmal da. Okay. Weil das ist ihr Job, da sind sie, da haben sie für gesorgt, dass dieses Unternehmen erfolgreich ist. Aber, das ist ja eben der Punkt, es wäre ja fatal zu sagen, wenn das nicht so ist, dann haben wir keine Antwort. Sondern wir brauchen auch eine Antwort für den Fall, dass nicht alle dort bleiben können. Und dann finde ich, ist das völlig richtig, brauchen wir diese Funktion zu sagen, lass uns mal die Potenziale der Menschen da sind. Das ist das Asset des Standorts. Das ist nicht der Standort alleine, natürlich die tollste Stadt, völlig klar, das habe ich auch verstanden. Sondern das Asset ist auch, hier gibt es auch Kolleginnen und Kollegen mit einer Kompetenz. Weil wir reden über Fachkräftemangel, die haben wir ja sonst zum Teil gar nicht. Also versuchen wir das zu drehen und zu einem Vorteil zu generieren.
Bin ich voll bei dir. Welche Branchen wir in Niedersachsen unterschätzen, erfahren wir gleich nach der zweiten Werbepause.
Liebe Podcast-Freunde, es folgt eine kurze Werbeunterbrechung mit einem wichtigen Hinweis. Dieser Hinweis passt gut zu unserem Podcast, weil es hier ja immer um Geschäftsmodelle, Wachstum, Skalierung und die nächsten Schritte geht. Wenn ihr gerade mit eurem Unternehmen Gas gebt, dann braucht ihr sicherlich auch irgendwann Finanzpartner. Sucht euch bitte Finanzpartner aus, die mehr sind als nur Geldgeber. Partner, die euch zuhören, verstehen und auch mitdenken können. Genau das macht die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen. Die stellen die richtigen Fragen, entwickeln Lösungen, die passen. Sie denken einfach mit. Egal, ob es um Investitionen, Liquidität, Gründung oder Nachfolge geht. Und als Genossenschaftsbank ticken die einfach etwas anders als die anderen Player. On top gibt es zuverlässigen und vor allem ehrlichen Support bei Themen wie Mitarbeiterbindung, Risikoabsicherung oder nachhaltiger Finanzierung. Für mich aber am wichtigsten, man hat diese Nähe und das Verständnis einer Regionalbank kombiniert mit dem Netzwerk einer großen globalen Organisation. Gerade in Zeiten, wo sich Märkte dauernd verändern, ist so ein zuverlässiger Partner einfach nur Gold wert. Ich kann euch aus eigener Erfahrung die Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen nur ans Herz legen. Also, bevor ihr den nächsten Schritt macht, sprecht bitte mit den Kolleginnen und Kollegen von der Volksbank Hildesheim Lehrte Pattensen. Mehr Infos findet ihr unter www.vb-eg.de. So, genug Denkpause für Olaf Lies. Weiter geht's.
Welche Branchen unterschätzen wir in Niedersachsen komplett?
Also in der öffentlichen Wahrnehmung zum Beispiel den ganzen Agrarbereich. Also wir sind Agrarland Nummer eins, aber bei Agrar denken alle, ja, das ist Landwirtschaft. Das ist natürlich erstmal gut, das ist auch Landwirtschaft, finde ich auch. Aber es ist natürlich viel mehr vor- und nachgelagerte Industrieveredelung. Ist ein ganz zentraler Bereich für uns, den wir wirklich in den Blick nehmen müssen. Jetzt lasse ich mal den einen oder anderen sozialen Dienstleistungsbereich weg, der genauso zentral für uns ist. Was wir, glaube ich, nicht unterschätzen, aber wo wir in der Sichtbarkeit noch nicht gut sind, ist das Thema tatsächlich Digitalisierung, Informatik, IT, alles was in dem Bereich ist. Da sehen wir gerade in Teilen Niedersachsens, dass Projekte, auch gerade Automobilindustrie, nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten. Da sind Tausende gerade, die nicht wissen, wie es weitergeht, für die wir keine Perspektive haben. Also deswegen ist das ein zentraler Bereich. Deswegen haben wir zum Beispiel auch beim Thema KI gesagt, wir müssen da weiter vorangehen mit dem DFKI zusammen, Reallabore machen, Sandboxen zu machen, damit man auch außerhalb der Regulierung Dinge probieren und machen kann. Das ist schon ein zentrales Themenfeld.
Was mit Luftfahrt
ist sowieso zentral. Das würde ich nie unterschätzen, weil das ist natürlich für uns, ich komme jetzt auch noch aus einer Luftfahrtregion, oben Friesland mit Airbus nimmst, Nordenham nimmst, Stade nimmst, das ist total zentraler Bereich. Hier, wenn ich an Hildesheim denke, hier bauen wir Flugzeuge, ne?
Meine, das ist Luftfahrt und Rüstung das neue Automotive?
Luftfahrt und Rüstung würde ich an der Stelle gar nicht verkürzt sagen. Tatsächlich stellen wir fest, dass der Rüstungssektor, und zwar ist im Automotive-Bereich genauso intensiv wie im Luftfahrt- oder auch im Schiffbaubereich oder im IT-Bereich zentral ist. Also wenn wir heute über Drohnen reden, das ist nicht schön, aber dann ist die erste Assoziation, die ich leider heute habe, ist verbunden mit der Frage von Verteidigungsfähigkeit oder von Rüstung. Und deswegen habe ich zum Beispiel mit den Vertretern aus dem Niedersachsen-AI und aus dem Bereich der Startups Niedersachsen gesagt, seid ihr bereit, für ein Projekt tätig zu sein, wenn es um das Thema Verteidigung geht, Rüstung geht? Und ich glaube, vor 5 Jahren hätte ich viele gesehen, die sich melden, die hätten skeptisch geguckt oder nein gesagt. Das ist nicht mehr so. Wir müssen das als Verantwortung nehmen, die wir haben, und wir müssen das als Chance nehmen. Aber es ist kein Ersatz. Wir können jetzt nicht sagen, komm, es kommt auf Automotive, es kommt auf den Rest nicht mehr an. Wir haben ja Rüstung, auf keinen Fall. Aber andererseits bin ich auch nicht bereit zu sagen, das ist zwar ein Thema, aber da darf man nicht so drüber reden und okay. Da dürfen wir keine Ansprüche stellen. Doch, okay. Wir müssen dafür sorgen, dass das Produktion auch in Niedersachsen vor allen Dingen ist.
Wir haben fast keine Zeit mehr und noch 2, 3 Fragen.
200 oder 2,5?
2, 3 Fragen. Also. Wenn Niedersachsen ein Startup wäre, was wäre dein Elevator-Pitch?
Wenn Niedersachsen ein Startup wäre. Ach du Schande, du kommst aber auch mit Sachen immer.
Du und ich im Fahrstuhl.
Du und ich im Fahrstuhl.
Also 13 Etagen hochfahren.
Autonomes Fahren.
Okay, keine Zeit, daher nehmen wir es einfach erstmal so hin. Wir machen weiter. Wir geben dir 10 Millionen Euro und wo würdest du sie investieren für mich?
In Hildesheim. Das war, glaube ich, nicht deine Frage.
Du musst ein paar Firmennamen nennen. Ein
paar Firmennamen. Na, ich würde, wenn du mir Geld gibst und da frei, dann würde ich sie in die Startup-Szene stecken. Nicht, weil ich den Unternehmen.
Das sind aber immer auch keine Firmennamen.
Nö, die habe ich auch zum Teil noch gar nicht, weil mein Problem ist ja manchmal, dass ich Startups habe, die jetzt sozusagen ihr.
Aber du musst, also die Spielregel ist, du musst den Firmen investieren, die schon existieren.
Okay.
Okay, wir geben dir 10 Millionen Euro und du sollst das Geld investieren in Startups, die du kennst, wo du sagst, das ist, da will ich mein Geld hergeben.
Boah, jetzt, das ist immer fies. Dahinter wird das immer gesagt, warum hast du mich genannt? Also ich liefere die Liste nach.
Wer?
Ich liefere dir die Liste nach.
Du bleibst verschont. Wenn du eine Sache in Deutschland sofort ändern könntest, was wäre das?
Es gibt unheimlich viele Themen.
Keine Abstimmung, keine Beschlüsse, eine Entscheidung.
Bauen billiger machen. Weg mit den Standards, weg mit den Normen. Bauen wie vor 25 Jahren, damit die Menschen endlich Wohnraum haben.
Du hattest vor kurzem Friedrich Merz bei dir. Mhm. Was hast du ihm so erzählt?
Das war ein gutes Gespräch, sehr vertrauensvoll. Ich finde, das ist auch meine Erwartungshaltung. Nicht Bund gegen Länder, sondern Bund mit Ländern gemeinsam. Auch da, wir sind mit ihm autonom gefahren. Das passt wieder zu meinem Pitch, den ich bei dir am Fahrstuhl mache.
Die beiden Wörter, ja.
Genau, super. Also das war gut. Also ich finde, wir haben ihm deutlich zeigen können, welche Stärken wir haben. Was er gesagt hat, war ganz spannend. Er hat gesagt, im Grunde fällt ihm auf, dass Niedersachsen sozusagen ein Abbild von Deutschland im Kleineren ist. Weil alle Herausforderungen, die es typischerweise in Deutschland gibt, vor denen wir stehen, finden sie auch in Niedersachsen. Umgekehrt heißt das für mich, wir müssen in Niedersachsen Lösungen entwickeln, die nicht nur für Niedersachsen wichtig, sondern auch für Deutschland wichtig sind.
Beim nächsten Mal musst du mir aber auch noch von Hildesheim erzählen.
Auf jeden Fall. Nächstes Mal kommen wir her mit ihm.
Sehr schön. Das Versprechen halten wir fest. Ich hoffe, dass die Politiker ihr Versprechen halten. Olaf, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Unsere Abschlussfrage im Podcast immer, egal ob online oder offline ist, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Mein Lieblingsplatz im Hildesheim? Also, ich bleib einfach bei der Erinnerung, die mir am tiefsten verwurzelt ist, das ist der Flugplatz in Hildesheim. Und als ich in dem Gyrocopter saß und sozusagen mal selber Hand anlegen durfte und trotzdem sicher auf diesem Boden gelandet bin, da ist das eindeutig mein Lieblingsplatz geworden. Außerdem haben wir da schon viele Messen und Veranstaltungen gehabt. Ob das jetzt politisch korrekt war, weiß ich nicht, aber ich fand den jetzt echt cool, den Platz.
Sehr schön. Wir bedanken uns bei dir für deine Zeit. Wir hoffen, dass du nächstes Jahr wiederkommst für ein Podcast-Update. Wir sprechen immer mit unseren Gästen 1, 2 Jahre später und gucken, wo stehen die dann? Mhm. Was haben die damals versprochen? Was wurde gehalten? Wo wurde gelogen? Und versuchen das so ein bisschen zu definieren. Hat
formuliert jetzt hier.
Ja. An der Stelle nochmal ein kurzes Dankeschön an dich, kurzes Dankeschön an die Volksbank Hildesheim, an die EFI Hildesheim fürs Möglichmachen und vor allem, das erwartet er jetzt gar nicht, aber an den jungen Mann hier vorne links, an Tim Jörns. Tim hat diesen Podcast vor 2,5 Jahren mitentwickelt, ist der Mann im Hintergrund, der immer dafür sorgt, dass alles funktioniert, dass die Technik funktioniert, dass die Videos gut aussehen. Wir hatten die erste Folge mit einem Hildesheimer Startup-Unternehmer, Digistore24, macht einen Außenumsatz von 700 Millionen Euro und Hildesheim kennt keiner, ist aber weltweit aktiv. Und in der ersten Folge war es schon so, dass wir gar nicht wussten, was uns erwartet. Wir haben da 2 Kameras hingestellt, ein Mikrofon. 2,5 Jahre später haben wir jetzt den MP hier. Ich glaube, es war in Ordnung.
Richtig so.
Vielen Dank, Tim. Das war's.
Applaus
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Hi Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.